der Podcast.
Folge 157, Mimikry meets Mimimi.
Hallihallo und herzlich willkommen zu Folge 157 von Lucke und Hengstmann, dem Politik-Podcast mit Augenzwinkern, und ich habe schon 30 Liter Bier in mir und 12 Flaschen Bananenlikör. Warum Bananenlikör? Weil der große Dietmar Wischmeier sagte, das flockt rückwärts so schön aus. Es ist Vatertag oder Herrentag oder Christi Himmelfahrt, und Timmann, Lucke und ich haben nichts Besseres zu tun, als einen Politik-Podcast mit Augenzwinkern aufzunehmen. Darum begrüße ich an der anderen Seite mit Bollerwagen und Klingelstock in der Hand den Berliner Kabarettisten Timmann Lucke. Grüß dich, Timmann.
Grüß dich, Sebastian Hengstmann, Kabarettist aus Magdeburg. Ja, also ist doch gemütlich hier so in so einer Zoom-Konferenz mit so einem Bollerwagen.
Genau, Stimmung. Hast du jemals sowas wie Herrentag oder sowas mitgemacht? Sauftouren? Weil die große Öhringer Herrentagssause?
Genau, also bei uns im Westen heißt es ja sowieso Vatertag. Herrentag ist ja Ostdeutsch. Nee, habe ich nicht. Aber ich habe noch nicht mal das Öhringer Weinfest, Weindorf heißt es, mitgemacht. Also da bin ich auch raus.
Wobei Öhringen ja für dich sowieso eher nur so Kreisstadt war, ne? So Gymnasiumsstadt. Da ist man halt hin wegen Gymnasium.
Naja, man geht da schon hin wegen der Sachen. Was wir auch hatten, war im Februar immer der sogenannte Pferdemarkt. Das war auch so eine große Tradition.
Gut, das haben wir hier auch.
Und da gab es auch immer schulfrei. Also zumindest so ab 11 oder ab 12 Uhr gab es schulfrei.
Ach, ist ja krass.
An einem bestimmten Montag. Und da bin ich auch nie hingegangen, sondern einfach immer heim.
Hast du einfach das schulfrei genossen?
Ja.
Schwein.
Nee, also das, besaufen. Zurzeit gibt es ja sowieso ganz viele Gründe, quasi dauerbesoffen zu sein.
Angesichts der Weltlage.
Was ich auch, aber was du in der Vereinbarung von Lucke und Hengstmann übersehen hast, war, dass wir an Feiertagen leider arbeiten müssen und nicht wie, also die Donnerstage im Mai, die sind ja gefürchtet, zum Beispiel in der Schule oder beim Studium. Ja, genau. Wenn man da donnerstags irgendwas hat im Sommersemester, dann wird es nie stattfinden.
So.
Weil der 1. Mai war ja dieses Jahr auch ein Donnerstag. Das kam ja noch dazu.
Aber dieses Jahr ist zum Beispiel der 3. Oktober, der ja auch überproportional häufig, ist natürlich Quatsch, aber auch öfter mal auf den Donnerstag fällt, ist dieses Jahr am Freitag. Also insofern können sich die da alle erstmal wieder beruhigen.
Interessant. Übrigens, also die, wie du sagst, die Wochentage fallen ja ziemlich gleichmäßig auf,
ja.
Auf jeden Tag im Jahr. Es ist aber tatsächlich nicht ganz gleichmäßig. Also alle 400
Klär
Jahre.
Klär uns auf.
Alle 400 Jahre wiederholen sich ja die Wochentage. Also wer alt genug wird, kriegt das auch mit. Also Joe Biden kann in 400 Jahren am selben Tag, 22. Mai, den Donnerstag feiern. Und daher ist es, da das nicht durch sieben teilbar ist, muss es ein kleines Übergewicht von bestimmten Tagen geben, ist aber im Rahmen. Ja.
Naja, es sind Freitage der 13.
Die sind sogar, also der 13. ist am häufigsten ein Freitag und dann erst alle anderen Wochentage. Aber das nur.
Nee. Das habe ich ja gerade gesagt. So, Christian, Tilman, Entschuldigung, ich verbringe gerade zu viel Zeit mit zu vielen Menschen. Wie gesagt, nächste Woche Premiere. Da ist aber Tobias trotzdem Podcast, auch wenn da Premiere an dem Tag ist. Ist egal, wir machen trotzdem Podcast. Wenn ihr Interesse habt, kommt ins Sommertheater Technikmuseum Magdeburg ab nächste Woche.
Wie ist euer Titel?
12 vor 5.
Gut.
Ja, ist der dritte Teil der Brandfeinsaga, falls das irgendwen interessiert. Egal. Sag mal, da wir aber auch im Bildungspodcast sind, jetzt klär uns doch bitte mal auf. Vatertag, Herrentag, alles Arsch. Das Zeug heißt Christi Himmelfahrt. Was bedeutet denn dieser Feiertag?
Na, da gab es die Auferstehung, angeblich. Es soll ja Zweifel dran geben, aber angeblich gab es die Auferstehung an Ostern. Und dann 40 Tage irgendwie so
rumgewandert,
rumgelatscht so, und Leute genervt. Und dann sagt, so, Tschüssikowski, ich gehe jetzt in den Himmel. Ja, das ist eigentlich alles.
Also es gibt ja verschiedenste, und ich bin ja ein großer Fan von Verschwörungstheorien, das weiß ja jeder, der unseren Podcast hört. Aber es gibt ja wirklich die historisch, also es wird so eine Figur wie Jesus soll es ja wohl gegeben haben. Also das ist ja wohl relativ verbürgt, dass es den Zimmermannssohn gab namens Jesus von Nazareth oder wie auch immer der offiziell hieß zu dem Zeitpunkt. Christus hat man ihn erst später genannt. Wanderprediger und Pseudoheilige und Befreier der römischen Unterdrückung und so, ich empfehle euch den Dokumentarfilm Das Leben des Brian, der stellt das sehr gut dar, gab es Milliarden.
Ja, das war Volkssport damals.
Genau. Und die Frage ist, warum jemand wie Jesus von Nazareth wirklich so herausgestochen, und es gibt die Vermutung, dass das alles ziemlich genau so passiert ist, also nein, dass es passiert ist, dass der verhaftet wurde und von Pontius Pilatus ans Kreuz geschlagen wurde und auch damit der Lanze. Und als sie den abgenommen haben, das letzte Mal, die haben ihn ja glaube ich dreimal abgenommen oder so, du bist da ein bisschen fester, aber...
Das weiß ich jetzt nicht, wie oft. Ja, aber...
Und dachten, er sei tot, war er gar nicht tot. Und im Gefolge von Jesus war wohl ein Arzt. Mhm. Also einer, Petrus oder Paulus oder Schnuntius, keine Ahnung. Und die haben den in eine Höhle geschleppt und haben den geheilt. Und das hat 3 Tage gedauert, bis der wieder bei Kräften war. Mhm. Und dann ist der raus aus der Höhle und dann haben die gesagt, nein, der ist eigentlich gestorben, aber der ist auferstanden. Und weil Jesus in der Lage war, irgendwelchen Leuten im Traum zu erscheinen, innerhalb dieser 40 Tage, was ja andere Tote nicht konnten, weil die ja wirklich tot waren.
Das ist natürlich doof. Ja.
Ist es wohl so, dass sich um diesen einen Typen besondere Hybris aufgebaut hat? Es kommt wohl noch dazu, dass er rhetorisch wirklich relativ begabt war und wirklich wohl ein ganz netter Kerl. Soll aber gevögelt haben, wie's böse.
Ja, okay, also da weißt du jetzt relativ viel.
Das sind natürlich kühnste Vermutungen, aber es klingt plausibel.
Das klingt plausibler als das, was offiziell erzählt wird, das stimmt schon.
Das ist richtig, ja.
Also, ja, das, ja, Wanderprediger gab es ja, oder auch überhaupt diese ja, religiösen Fanatiker überhaupt, also dieses Weltuntergangsstimmung, also wenn man sich mal die Berichte durchliest, im Jahr 70 nach Christus haben ja die Römer Jerusalem erobert und den Tempel zerstört, den zweiten, also das ist ja der, was heute der Tempelberg ist, aber der wurde seither nicht mehr als Tempel aufgebaut und da gibt es Berichte zum Beispiel von Flavius Josephus, einem römisch-jüdischen Historiker, wie die sich da in dem Tempel, also die Römer waren außen, haben da quasi reingeschossen und innen drin gab es also auch so Flügelkämpfe wie zu Hochzeiten der Ampelkoalition, also wer gegen wen, die haben sich da quasi, die Römer hätten einfach sogar nur abwarten müssen, dann wären alle innen drin schon tot gewesen, diese Fanatiker, und sozusagen die Radikalsten am Schluss, die verschanzten sich noch ganz innen. Es gibt ja so ganz verschiedene Bereiche in diesen Tempeln, in diesem Tempel. Der eine ist heiliger als der andere und so weiter. Also das ist vollkommener Wahnsinn, wie die damals drauf waren. Und
auch da wieder, guckt euch das Leben des Brian an.
Ja. Andererseits gibt es ja heute auch noch, also diese...
Ja, aber es ist wirklich genial beschrieben, wie die da sitzen auf der Treppe und
ja.
VVJ, also die Volksfront von Judäa, da sitzt und sagt, wir müssen hier und die Unterdrückung und vor allem unser größter Feind, wer ist unser größter Feind? Die jüdische Volksfront! Nein, ja. Die Römer!
Ja, und das ist ja auch damals, Ende der 70er Jahre, das war ja auch so eine Satire auf die linken Gruppen, auf die sogenannten K-Gruppen, die es ja in Deutschland auch gab, aber das in England gab es sicher auch lauter kommunistische Splittergruppen, die sich gegenseitig der schlimmste Feind waren. Und
das ist ja, und damit sind wir jetzt unserem eigentlichen Thema, nämlich wieso schafft es die AfD die Verhinderung von Splittergruppen? Also es gibt ja immer mal wieder, also sagen wir mal so, jeder ehemalige Parteivorsitzende bildet ja seine eigene Partei, die dann quasi in der Versenkung verschwinden, die selbst, denn hier Maaßen, wie hieß das, Werteunion zum Beispiel, das sollte ja auch ein schönes Gegengewicht sein. Wieso bleiben alle bei der AfD? Also eigentlich sind ja rechte Parteien und auch linke Parteien natürlich das Gleiche, prädestiniert davon, dass sich Splittergruppen bilden. Und
ja, also die Zahl der Irren ist ja doch erstaunlich, oder nicht erstaunlich hoch, aber die gibt es ja schon. Und manchmal wird auch einer ausgeschlossen nach rechts oder nach links oder tritt von selber aus. Und das sind ja, also Ex-AfDler sind ja auch komplett durchgeknallt, wenn man die
ja,
hört. Also weil die ja ihre Persönlichkeit beibehalten, die sie dahin geführt hat.
Das Krasseste ist, also der moderateste von allen, Ex-AfDlern. Ist ja der mit dem interessantesten Nachnamen.
Ja, den ich jetzt aber vergessen habe, weil der so unwichtig war. Nein, also Bernd Lucke, genau.
Ja.
So,
das ist ja fast noch der vernünftigste.
Ja.
Also ja. wir fangen mal nicht mit dem Chemnitzer Hexenweib an, das ist ja schon, die ist ja schon erschreckend. Also es war ja wirklich erschreckend, was die Frau abgezogen hat. Also dagegen ist ja Alice Weidel, ja gut, nee, lassen wir das. Also,
aber Frauke Petri will jetzt noch eine neue Partei aufmachen, die hat ja zwischenzeitlich schon eine, die ist dann...
Naja, pass auf. Wir müssen das jetzt mal abwarten, bis zur Landtagswahl nächstes Jahr in Sachsen-Anhalt, wenn wir das Glück nicht haben. Aber wenn das jetzt mit dem Verbotsverfahren, es muss ja nicht mal dazu kommen, sondern es reicht ja schon, wenn man sagt, okay, wir sind jetzt soweit, ein Verbotsverfahren zu beantragen. Dann werden sich neue Parteien bilden, die sagen, Leute, wenn die AfD verboten werden sollte, kommt doch mal lieber zu uns. So war das ja auch bei der NPD und so. Die NPD hat sich ja im Prinzip, allein nur durch das Verbotsverfahren, wurde die ja so, weil keiner sich mehr traute, NPD zu wählen. Also doch schon, aber weißt du, was ich meine?
Ja, wählen kann man die, das ist ja geheim, aber Mitglied zu sein, wenn man zum Beispiel einen bestimmten Beruf hat, Staatsdiener, das ist dann schon ein Problem und das kann man ja eher, oder denen kann man ja erst auf die Pelle rücken, wenn sie gesichert rechtsextrem sind und das sind sie ja, da wartet ja der Verfassungsschutz drauf, auf diese gerichtliche Erlaubnis, dass man jetzt endgültig das behaupten darf oder sagen darf. Und dann.
Ach, es ist noch gar nicht offiziell.
Naja, es ist
moralisch
ist es seit 12 Jahren offiziell, aber der Verfassungsschutz verzichtet auf diese Einstufung, solange dieser Eilantrag läuft. Und
okay.
so eilig scheint es nicht zu sein. Ja.
Ich möchte mich vehement dagegen wehren, dass sie seit 12 Jahren rechtsextrem sind. Ich würde sagen seit 10 Jahren, vielleicht seit 9. Weil gegründet haben sie sich als Fachidiotenpartei, das darf man bitte nicht vergessen. Elfenbeinturmbewohner, wie der Kollege Pispers mal so schön über Professoren sagte, die einfach irgendwie gegen den Euro waren, weil der komisch roch.
Naja, und wenn man sich so alte Talkshow-Auftritte von Bernd Lucke anschaut, der war ja schon auch einfach unangenehm, weil er als Professor in diese Talkshow kam und plötzlich saßen ihm Politiker aus anderen Parteien gegenüber und er hatte ja, also Kraft seines Amtes und Kraft seiner...
Recht.
Ja, er hatte Recht. Und da wunderte er sich, dass andere anderer Meinung sind, was ja nicht erlaubt ist.
Genau.
Und der war zwar nicht radikal in seinen Ansichten, aber auch einfach unangenehm in seiner ganzen Art.
Die Professoren waren uns doch in der Uni auch am liebsten, oder?
Die nie da waren oder was? Oder?
Nö, die mal recht hatten.
Ach so.
Es gab ja, ich weiß nicht, wie du das empfunden hast, es gab ja zwei Sorten von Professoren. Es gab die, die die Wissenschaft ernst genommen haben, also die mit Studenten diskutiert haben, die wirklich gesagt haben, Wissenschaft ist nur so lange gültig, bis jemand das Gegenteil widerlegt und es ist das Ziel der Wissenschaft, das Gegenteil zu widerlegen. Möchte ich mal einen großen Politikwissenschaftler, Erhard vorn ran, auch Berater von Helmut Schmidt und so, hervorheben, der da Vorreiter war. Mhm. Und dann gab es halt Leute, die hatten einfach recht.
Wo man dann in der Hausarbeit immer auch deren Thesen reproduziert hat und dafür eine gute Note bekam.
Ja, natürlich, das war ja Pflicht. Weil er war ja der Einzige, der sich zu diesem Thema auskannte.
Ja, genau.
Und wir gendern ja hier mit Absicht nicht, fällt mir gerade auf.
Ja, das war damals, die Professorenlandschaft war schon sehr einförmig, ja. Naja.
Ja, so. Einförmig, ja, wegen lustig. So. Okay. Ja.
Wo kamen wir jetzt drauf? Also die AfD, warum haben die dieses Splitterproblem nicht so? Die haben zwar verschiedene Flügel, aber das kriegen sie doch alle ganz gut unter einen Hut. Und
also ja, warum passiert es halt nicht wieder wie bei der VVJ und bei der Jüdischen Volksfront? Weil es ist ja kein Problem der Linken, das ist ja bei den Rechten genauso. Also die Rechten haben es ja deswegen in Deutschland nie bis zur Gründung der AfD ganz nach oben geschafft, weil es immer wieder Splittergruppen gab.
Ja.
Die sich nie ein, also es gab halt die DVU, also allein die drei großen, DVU, Republikaner und NPD. Und dann kam irgendwann die Schill-Partei, was ja im Prinzip auch irgendwie so eine Art Nazi, also naja, also die Bekloppten, die da drin waren. Oder so andere Parteien. Aber warum hat es ausgerechnet die AfD geschafft, sich als 20%-Partei zu etablieren?
Naja, weil sie ja, also es gab ja 2015 im Sommer gab es diesen Parteitag in Essen, wo alles auseinanderflog, wo Bernd Lucke dann abgewählt wurde, ein paar Tage später rausgegangen ist. Und da war ja die Welt noch in Ordnung, da war die AfD bei ungefähr 5% in den Umfragen. Sie war vorher schon mal höher gewesen, also hatte bei der Europawahl 2014 Erfolg gehabt. Und dann aber flachte das ab und dann passierte im Sommer 2015 etwas, so eine kleine Kleinigkeit. Da wurde irgendwo eine Tür offen gelassen. Genau, eine Tür offen gelassen in Südosteuropa. Und ich glaube, wenn das nicht passiert wäre, dann hätte es gut sein können, dass die AfD uninteressant geworden wäre für die meisten Leute. Aber ab dann ging es halt bergauf und dann kam
es. Es geht ja nur um Migranten. Es ist unglaublich, wie sehr dieses Thema Migration verfängt. Mhm. Auch im Westen übrigens, ja. Nicht nur hier bei uns im Osten, wo keiner wohnt, sondern auch im Westen. Ich habe gestern oder vorgestern, bin mir nicht ganz sicher, wurde die Kreistagssitzung im Mansfelder Land abgebrochen. Mhm. Ich schlafe schon bei dem Satz ein, aber. Das Problem ist folgendes, die AfD, ich weiß nicht, ob Fraktionsvorsitzender der AfD im Mansfelder Land und Landtagsabgeordneter ist Hans-Thomas Till Schneider. Ich weiß nicht, ob du den Namen schon mal gehört hast.
Ja, also da, wenn es Ausschnitte von den ersten Aussagen genau. gibt, dann ist er immer dabei.
Genau, also er ist jetzt sympathisch auch nicht gerade das Wort der Wahl. Der kommt
ist
ja der
nicht auch Schwabe, gell?
Der ist Donauschwabe.
Donauschwabe, ach so.
Also der kommt eigentlich aus Rumänien.
Aber er spricht so ein bisschen
schwäbisch. Ja. Also ja. Das sind ja auch Schwaben oder wie die Nazis immer sagen, Beutedeutscher. So. Mhm. Also der ist also ausländischer, also er hat Donauschwabisch, also irgendwie da Rumänien. Wie heißt
ja,
denn das?
Ja, das sind die Schlimmsten. Da gibt es ja auch den Frohnmeier aus Baden-Württemberg. Genau. Das ist auch so ein rumänischer Schwabe und auch einer von den Schlimmsten.
Und die haben Folgendes gemacht. Im Mansfelder Land leben wohl exakt 2235 syrische Flüchtende, weiß ich nicht.
Flüchtende ist auch ein schönes Flüchtende, weil so wie Studierende und so weiter.
Also ja, genau.
Der offizielle Gutmenschenbegriff. Genau, der offizielle Gutmenschenbegriff ist Geflüchteter, weil Flüchtling klingt ja negativ und Geflüchteter klingt jetzt auch nicht besonders aktiv, aber man, wie gesagt, aber Flüchtende ist auch schön.
So, egal. Flüchtlinge. Asylanten. Das darf man ja auch nicht mehr sagen. So.
Das darf man auch nicht mehr sagen, obwohl auch das wieder ein typisches Wort ist, was einfach, was weder positiv noch negativ war.
Genau.
Und dann Anfang der 90er Jahre gab es halt, irgendwelche Graffiti-Schmierereien oder Hetze gegen Asylanten und dadurch wurde das Wort zu was Negativem.
Ja. Genau.
Dabei ist das sicherlich in früheren Asylgesetzen stand auch das Wort Asylant einfach drin, weil es halt eine Bezeichnung ist, ja.
Wusste ich auch nicht, es gibt ganz viele Begriffe, die so positiv umgedeutet wurden, die mal Schimpfworte waren. Also zum Beispiel das Wort Nigger, also wenn ein Schwarzhäutiger, Dunkelhäutiger das Wort Nigger benutzt, ist das ja für den im positiven Kontext und wir dürfen das halt nicht.
Ah ja.
Ja. Oder ich wusste auch nicht, dass das Wort Queer war mal ein Schimpfwort. Bis Ende der 80er Jahre war Queer mal ein Schimpfwort. Und erst die Queer, also die LGBTQ, ich weiß nicht, wie viele Buchstaben das heute hat, die haben das ja quasi erst positiv für sich selber umgedeutet. Ja. Auch das war mal ein Schimpfwort.
Ja. Also es geht auch andersrum. Gell?
Ja, genau. es leben im Mansfelder Land, leben wohl 2200 Flüchtlinge. So. Und die AfD-Fraktion hat den Landrat des Mansfelder Landes beauftragt, an alle einen Brief zu schreiben mit der Aufforderung, jetzt wo Assad weg ist, bitte nach Syrien zurückzukehren. Das wurde von der Tagesordnung genommen.
Ja.
Weil das Bundes, mit der Begründung ist es Bundesrecht, das hat im Kreistag nichts zu suchen. Und dann hat die AfD-Fraktion geschlossen den Saal verlassen, damit war der Kreistag nicht mehr beschlussfähig, damit egal. Aber allein diese Dreistigkeit und Wortführer halt Thomas Till Schneider, ich vermute Fraktionsvorsitzender der AfD im ist mir auch egal, habe ich jetzt nicht recherchiert. Aber was für eine Dreistigkeit die daran. Ich meine, die wissen doch, dass der das nicht macht.
Ja, auffordern, das ist halt oft eben Symbolpolitik und das ist ja auch der Grund, warum es so schwierig ist, dann mit denen, oder sozusagen, wenn die dann Anträge von demokratischen Parteien abschreibt, die vor ein paar Monaten gekommen sind und dann selber einbringt das sind halt diese Spielchen, die halt in Parlamenten treiben, dass sie sagt, ja, ihr müsst doch zustimmen, ist doch euer Text. Und Politik funktioniert halt leider so aus diesen Spielchen, dass man dann eben dann doch nicht zustimmen kann, auch wenn man inhaltlich der Meinung wäre, dass Teile davon sinnvoll sind oder so. Das war ja im Januar ist es ja dann halt auch eskaliert, dass Friedrich Merz ja aus Versehen dann die Mehrheit tatsächlich zusammenbekommen hat für einen Entschließungsantrag.
Konnte er ja nicht ahnen. Was kann er dafür, dass die Nazis die gleiche Meinung haben wie er?
Na, da bin ich eben, also das ist halt auch ziemlich kurz gegriffen, weil es geht ja bei gleicher Meinung, klar, da kann man sagen, okay, ihr habt die gleiche Meinung, da muss man fragen, warum. Genau. Wenn die Gründe die gleichen sind, dann ist es ein Problem und das waren sie nicht.
Genau. Um jetzt mal ganz kurz ganz kurz zum Thema zurückzukommen, nein, nicht zum Thema, sondern Friedrich Merz, ich meine, der Mann ist ja nun auch schon seit drei Wochen, unser Bundeskanzler. Wie macht er sich denn so, Tillmann?
Also, es ruckelt sich so zurecht, glaube ich. Bisher gab es ja noch keine größeren Skandale oder Meinungsverschiedenheiten oder
was
so.
Was bei dem Mann erstaunlich ist.
Ja, ich meine, jetzt hat er sich halt jetzt auch geäußert über diese Reichweitenbeschränkung für Waffen in die Ukraine und da hat er sich, glaube ich, rein formal nicht ganz korrekt ausgedrückt, weil diese Reichweitenbeschränkungen sind offiziell eigentlich schon aufgehoben, wobei man eigentlich von Olaf Scholz, also wenn man den reden hörte, dachte man immer, die Ukrainer dürfen eigentlich nur sich selber damit beschießen, dann ist alles in Ordnung. Also bloß nicht die Russen, wie kommen wir denn dazu? Also ich fand so eine Klarstellung schon mal ganz gut, dass es technisch eben keine Freigabe war, weil es halt schon freigegeben war, ist dann wieder ein Detail, finde ich. Aber ja, dass er jetzt auch Zweifel äußert, ob die israelische Strategie in Gaza überhaupt existiert, ist ja auch eine Kehrtwende für ihn. Und ich zum Beispiel hätte mir es ja auch nicht träumen lassen, dass der Krieg so lang geht und so am Ende oder zurzeit eben ziemlich sinnlos wirkt. Ist halt, da muss man schon auch mal, muss man eben das auch dann ansprechen oder so konstatieren.
Okay, ja, das war jetzt das zur Weltlage. Jetzt gehen wir ganz kurz nur zum Thema Trump. Es ist heute, also wirklich, wir könnten jetzt über das sprechen, was Trump gerade gesagt hat, aber er sagt ja sowieso in zwei Stunden wieder was anderes. Und das meine ich jetzt überhaupt nicht mal polemisch oder kabarettistisch, sondern es ist tatsächlich, er hat jetzt 50% Strafzölle für EU angedroht, die hat er jetzt, glaube ich, gerade wieder zurückgenommen oder sind jetzt wieder in Kraft? Ich weiß es jetzt wirklich nicht.
Ja, aber das Schlimme ist, es ist fast egal, ob diese Zölle jetzt in Kraft treten oder nicht, denn die Firmen, die zu planen haben, die können ja nicht sagen, so, ach nee, dann produzieren wir ja übermorgen dann die Waren, die wir ja fürs ganze Jahr oder was, die dort an einem zollfreien Tag da reinschieben können und genau, dann nicht mehr, sondern die müssen langfristig planen und da ist es schon gefährlich, weil man kann keine Preise festlegen, man kann nicht verhandeln mit Vertragspartnern in den USA, denen man was liefert oder von denen man was bekommt, weil man nicht weiß, wie viel soll es denn kosten. Können die sich das, wollen die sich das dann überhaupt noch leisten? Also allein diese Unsicherheiten, das weiß ja jeder in der Wirtschaft. Wirtschaft besteht eben aus, gute Wirtschaft ist auch ein großer Teil Verlässlichkeit und schlechte Wirtschaft ist halt Chaos, was er ja stiftet. Ja. Und genau, das wird also sich das sicher auch weiter bemerkbar machen an den Börsen.
Ich habe das jetzt gestern erst irgendwo gelesen oder gehört, weiß ich gar nicht, dass sich das Vermögen der Familie Trump innerhalb dieser letzten, wie lange ist der jetzt im Amt? Knappes halbes Jahr. Um 2 Milliarden, also allein sein Privatvermögen um 1,25 Milliarden erhöht hat. Das hat viel mit Bitcoins zu tun, aber eben auch mit, weil das Geile ist ja an so einer sehr unsteten Lage, ja. Aktien kaufst du ja immer dann, wenn der Aktienkurs am niedrigsten ist und verkaufst die, wenn der Aktienkurs am höchsten ist. Und wenn du sehr viele Schwankungen hast und relativ sicher weißt, wann es hoch, wann es runter geht, kannst du dir eine goldene Nase verdienen. Und genau das passiert gerade.
Ja, letztlich ist es ja Insiderwissen, wenn er sagt, genau, so morgen lasse ich wieder irgendeine Bombe platzen und
dann verkaufen wir vorher erstmal schnell die Aktien.
Ja. Genau. Also klar, das ist natürlich hochgradig korrupt und das ist ja der Inbegriff von Vetternwirtschaft und von letztlich krimineller Aktion und sicher wird es, also wenn wir Glück haben, wird es nach seiner Amtszeit dazu auch Ermittlungen geben, aber das ist, also Wirtschaftsermittlungen sind ja gehören ja zu den schwierigsten. Das hat man jetzt gemerkt, dass 10 Jahre nach dem VW-Skandal die ersten Manager verurteilt wurden. Also,
die sind ja schon tot, ne? Ja, aber genau das wird ja mit Trump zu. Also mir ist das ja scheißegal. Also wenn die Amtszeit von Donald Trump vorbei ist und dann wirklich vorbei ist, mir doch das scheißegal. Lass den Mann in Ruhe sterben. Aber für mich ist ja erstmal viel relevanter, ob es wirklich die letzte Amtszeit bleibt.
Ja, gut, das können wir jetzt heute noch nicht wissen, was da seine Meinung dazu ist, die ja wichtiger ist als die Verfassung. Ja.
Genau. Also ich hoffe tatsächlich, also die haben ja jetzt, das ist das Einzige, was mich einigermaßen beruhigt, dass keine Ausländer mehr in Harvard studieren dürfen. Jetzt hilf mir mal bitte mit den Details.
Überhaupt kein einziger, also ausländische Studierende werden ab gestern kein Visa mehr kriegen. Also,
das wurde doch aber gerichtlich gestoppt, oder nicht?
Ja, aber dann ist es schwierig, was passiert denn ganz genau bei der Einreise am Flughafen, wenn die dort agierenden Beamten nichts wissen, dann schicken sie einen vielleicht erstmal zurück, weil sie vielleicht selber, das ist ja auch schon passiert, es ist ja eine Richterin schon verhaftet worden, weil sie angeblich sich dem entgegengestellt hat.
Ist die eigentlich wieder auf freiem Fuß?
Das kann schon sein, aber das weiß ich nicht. Aber jedenfalls, wenn Leute Angst haben, durch ihr eigenes Handeln ins Gefängnis zu kommen, dann würden sie immer, im Zweifelsfall immer strenger nach außen handeln. Mhm. Und das heißt, das ist ja auch die Strategie. Also da geht es nicht darum, ob das am Ende alles legal ist, sondern man macht es einfach, man schafft Tatsachen, man zerstört erstmal. Und dann können Gerichte ja in Ruhe klären, also zum Beispiel bei diesen Abschiebungen nach El Salvador in irgendwelche Folterknäste, erstmal weg mit den Leuten und dann kann man ja in Ruhe noch klären, ob das eigentlich legal war, die abzuschieben. Und
wenn die dann schon tot sind, ja, dann kann man ja auch nichts mehr machen.
Ja, so.
Ja.
Also das ist natürlich das Verbrecherische an dieser Politik, dass die Justiz, dass die Langsamkeit der Justiz so ausgenutzt wird. Und da sind wir eben wieder beim Thema AfD-Verbot. Dass da immer alle Juristen sagen, ja, das dauert dann vielleicht drei bis fünf bis acht Jahre. Wäre ja schön, wenn wir so viel Zeit hätten. Aber bis dahin sind mindestens eine, eher zwei Bundestagswahlen. Ja, vielleicht, wenn man sich beeilt, halt eine, aber eine auf jeden Fall. Und verschiedene andere Landtagswahlen dazwischen, wo durchaus mal eine absolute Mehrheit rauskommen kann für die AfD. Und trotzdem nimmt man sich alle Zeit der Welt und dann immer diese Hochstufung, Verfassungsschutz, ja, nein. Und dann eben die Debatte um ein Verbots, es geht ja nur um einen Verbotsantrag eines der drei antragsberechtigten Verfassungsorgane. Bundestag, Bundesrat, Bundesregierung, es reicht einer. Das wurde ja kurz vor der letzten Bundestagswahl wurde es ja noch auf die Reise geschickt, erste Lesung, und jeder wusste, es gibt keine zweite. Und es fängt jetzt wieder von vorne an und immer dann, ach ja, das ist ein scharfes Schwert und es ist aber was, wenn es nach hinten losgeht. Ja, das ist alles dummes Geschwätz. Du kannst nicht, wenn die Gefahr, dass es nach hinten losgeht, dagegen spricht, ein Verfahren einzuleiten, dann gäbe es vor deutschen Gerichten keinen einzigen Freispruch.
Ja. Ja.
Und sicher auch viele weniger Verurteilungen, weil die Staatsanwaltschaft immer sagen muss, oh, da blamieren wir uns ja. Es stimmt gar nicht. Naja, wenn Recht halt gesprochen Angst. Wird, blamiert sich die Anklagebehörde nicht, wenn sie ordentlich gearbeitet hat.
Die haben halt immer Angst, ich kann es im gewissen Sinne nachvollziehen. Also ich bin ja sowieso erstmal grundsätzlich gegen Verbotsverfahren von Parteien, weil ich das für undemokratisch halte. Aber, ganz großes Aber, bei der AfD bin ich wirklich langsam am Grübeln, weil das ja nichts mehr mit Demokratie zu tun hat, was da passiert, sondern das ist ja purer Dummenfang. Gerade mit den Spielen, also du kannst denen ja nicht argumentativ kommen. Das geht ja nicht. Du kannst die AfD nicht inhaltlich stellen. Es funktioniert nicht. Es wurde mehrfach versucht, es funktioniert einfach nicht. Und ich bin inzwischen auch kein großer Feind mehr davon, dass die AfD keinen Bundestagsvizepräsidenten oder keine Ausschussvorsitzenden hat. Auch das finde ich inzwischen okay, auch wenn ich eigentlich als Demokrat dagegen bin. Aber diesen chaotischen Haufen, um das jetzt mal sehr vorsichtig und sehr zurückhaltend zu formulieren, kriegst du anders, glaube ich, nicht mehr eingehegt.
Ja, denke ich auch.
Und darum bin ich, was das AfD-Verbotsverfahren betrifft, nicht mehr so vehement dagegen, wie ich das früher mal war. Aber die Parteien haben natürlich Angst, wenn es scheitert. Es geht nicht um Blamage, sondern es geht darum, wenn es scheitert, ist es für die AfD und für alle die, die noch nicht AfD wählen, aber es überlegen, vielleicht zu tun, dann der letzte Schritt zu sagen, okay, sie sind legal.
Ja, aber also natürlich kann man dann während eines Verbotsverfahrens seine eigenen Leute dazu anhalten, jetzt, okay, haltet mal die allerschlimmsten rassistischen Ausfälle oder die große Volksverhetzung, haltet die vielleicht mal ein paar Jahre zurück. Die könnt ihr dann machen, wenn wir an der Macht sind oder wenn das Verfahren durch ist. Aber es ist ja schon viel protokolliert und es wird ja nicht alles ungültig, nur weil die Leute vielleicht in den paar Jahren dann weniger Schlimmes sagen. Und natürlich, so einen chaotischen Haufen hat man eben nicht komplett unter Kontrolle. Also es gibt allein, was die Partei sich bis jetzt geleistet hat, ist auch Grund genug für ein Verbot. Und das bleibt ja alles
siehst
in den Berichten.
Siehst du das so? Als alter Verfassungsrechtler?
So. Also ich sehe das auf jeden Fall so, weil das Ziel, die Demokratie abzuschaffen, das steht natürlich nicht im Parteiprogramm, das wäre ja auch dumm, aber es wird immer wieder gesagt, öffentlich, aber auch sicher in dem, was dem Verfassungsschutz dann zugänglich sein wird, wenn er andere Mittel anwenden kann. Ja, das kann er ja im Moment noch nicht. Dann solche Sätze wie, es ist gut, dass es, also der AfD geht's gut, wenn es Deutschland schlecht geht. Also das, ja, das ist eigentlich weist darauf hin, dass das Gericht am Ende natürlich viele Tonnen von Aktenbergen durchwühlen muss und jede Aussage einzeln gewichten muss. Und dann, zu jeder einzelnen Aussage kommt dann Tino Chrupalla und sagt, oh, das ist ja, das ist eigentlich nicht unsere Wortwahl und ist ein Einzelfall, beweisen Sie es erstmal. Also dieses Relativieren und sich verfolgt fühlen. Also man könnte sagen, abstreiten und jammern.
Ja, Moment.
Das ist ja so die, oder täuschen und jammern, das ist so die Strategie. Man könnte es auf den Punkt bringen und sagen, Mimikry meets Mimimi.
Moment mal, aber die ganze Diskussion, die wir hier führen, ist ja rein akademisch, weil nehmen wir nur mal das NPD-Verbotsverfahren. Zweimal und zweimal gescheitert. Und nicht, es ist beide Male nicht daran gescheitert, dass die NPD nicht rechtsextrem ist. Das Verfassungsgericht hat in beiden Fällen gesagt, jawohl, die Partei ist rechtsextrem. Im ersten Fall hat sie aber gesagt, wir können sie nicht verbieten, weil zu viele V-Männer drin sind. Und im zweiten Fall hat sie gesagt, wir verbieten sie nicht, weil sie zu unwichtig ist. Ich meine, da hätte man sie ja trotzdem verbieten können. Das habe ich sowieso nicht so ganz verstanden, warum sie da ja nicht verboten haben.
Also, und da muss man wirklich sagen, das ist, dieses Gericht hat sich da vergaloppiert und die können natürlich nicht zugeben. Also, vielleicht wird die Richter heute zugeben, dass dieses Urteil Blödsinn war. Sind aber ja noch einige Richter drin, die damals mit dabei waren. Und so ein Gericht kann, nach ein paar Jahrzehnten können sie durchaus was anderes sagen. Aber also da einfach irgendeine neue Rechtskategorie einzuführen, also zu klein, aber also zu unwichtig, das stand ja vorher in keinem Gesetz, weder im Grundgesetz noch im Bundesverfassungsgerichtsgesetz noch im Parteiengesetz. Also diese Rechtserfindung, die sich manchmal leisten, die geht halt in dem Fall wirklich nach hinten los. Und dass die Demokratie so attackiert wird, und zwar so asymmetrisch, weil es eben schnell geht und die Rechtsprechung ist langsam, das muss man irgendwie verstehen, dass man da auch, und da hoffe ich natürlich auch wieder auf die Kanzlerschaft von Friedrich Merz mit zum Stichwort Staatsmodernisierung, dass das eben ja, ein bisschen schneller geht in Zukunft.
Jo.
So. Ich habe noch eine, apropos rechts, es gibt ja einen, der sich früher offiziell als Nationalsozialist betätigt hat, Hubert Aiwanger.
Genau. Ja, Moment, also das finde ich jetzt ein bisschen unfair, damit tust du vielen Nationalsozialisten Unrecht.
Das stimmt auch wieder, genau. Die meisten konnten ja wenigstens richtig sprechen. Genau. Aber Hubert, jetzt bin ich mir selber ein bisschen peinlich. Es gibt in der aktuellen Ausgabe der Zeit ein Streitgespräch zwischen Hubert Aiwanger und einer Abgeordneten der Linkspartei zum Thema Bezahlkarte.
Moment. Da muss ich jetzt ganz kurz in meinem Kopf mal sortieren. Punkt 1, die Zeit.
Ja.
Also die Zeit heißt ja die Zeit, weil man sehr viel Zeit haben muss, sie zu lesen. Oder wie Harald Schmidt mal sagt, dieses knallige, pointierte Jugendmagazin mit 14-seitigen Artikeln. So, dann Hubert Aiwanger. Oh, entschuldige bitte. Ein Hubert Aiwanger und eine vermutlich Bundestagsabgeordnete der Linkspartei. Ja. Wer? Vergessen.
Egal. Gut. Austauschbar.
Gut. Und dann, die streiten sich zum Thema Bezahlkarte. Das ist also das, was die Flüchtenden in Deutschland kriegen, damit man denen kein Geld mehr in die Hand gibt, weil von dem Geld kaufen die sich ja bloß Drogen und schicken den Rest in ihre Heimat, damit die Familien nachziehen können. Habe ich das jetzt ungefähr polemisch korrekt formuliert?
Ja, genau. Und da habe ich mich dabei erwischt, wie ich in den meisten Argumenten auf Hubert Aiwangers Seite war.
Hast du dich danach geduscht?
Noch nicht, also das ist jetzt ganz frisch, aber ja, das ist wirklich, der Typ geht natürlich gar nicht, aber es ist halt auch so dieses, von links dann diese Behauptung, nee, das wird nicht ins Ausland geschickt und das ist alles, die werden rassistisch behandelt, wenn sie quasi kein Bargeld kriegen, sondern wenn sie eine Karte kriegen, auf der das Geld drauf ist. Also was ist denn Rassismus? Rassismus wäre, wenn man die rausschmeißen würde, oder vielleicht auch nicht, aber jemand bekommt was, bekommt es aber nicht aus Gründen, nämlich die halt erwiesen sind. Frag mal nach bei den Auslandsbanken oder bei den Banken, bei Western Union oder so, was das Überweisungsvolumen in bestimmte Länder ist. Also es gibt ja Gründe, warum die eingeführt wurde, aber es ist rassistisch, denen das Geld auf eine Weise zu geben, die der Staat bestimmt. Ja, oder für Zwecke, nämlich für Einkäufe. Ja, ähnlich wie eine Kreditkarte. Wahrscheinlich könnte man damit sogar im Görlitzer Park, wenn die ein entsprechendes Kartenlesegerät haben, könnte man wahrscheinlich sogar Drogen kaufen.
So schwer ist das auf jeden Fall alles nicht mehr. Also du kriegst die Dinger ja inzwischen auf Amazon für, weiß ich nicht, 12 Euro nach hinterher.
Ist ja, aber ist ja ein Geschäftstipp. Liebe Dealer, kauft euch so ein Kartenlesegerät, dann könnt ihr die Bezahlkarte nutzen.
Naja, das Problem ist halt diese Nachverfolgbarkeit. Also ich habe tatsächlich einen Kabarettistenkollege von uns, also mit dem habe ich mich, glaube ich, vor 10 Jahren das letzte Mal unterhalten oder so, der bezahlt nicht mit EC-Karte. Das ist ihm zu roh. Da kann die Polizei ja nachvollziehen, wann er wo bezahlt hat.
Ja, das, wenn man so denkt, da kommt man in der heutigen Zeit, glaube ich, nicht besonders weit. Also wer kann alles wo und was nachverfolgen? Dann darf er auch kein Smartphone haben. Dann darf er nicht mal irgendwo sich ins WLAN einloggen, weil also das kann man alles machen, nur dann ist man hat man es schwer im Alltag. Naja.
Okay.
So, also das nur dazu, dass die Bezahlkarte dazu geführt hat, dass ich, es ist mir selber echt unangenehm, weil dieser Typ, der geht, natürlich haut er dann viel Geschwätz raus und so weiter, aber ihn deswegen, also er ist ja ein Rassist oder ein Nationalsozialist, aber ihn deswegen als Rassisten zu bezeichnen, weil er den Leuten das Geld nicht einfach in bar auszahlen lassen will, das ist natürlich Bullshit, ja.
Aber das ist ja auch interessant, die kriegen ja im Prinzip Hartz IV, ne? Oder so.
Ja, also nicht die ganze Höhe, aber es gibt, also bestimmte Dinge werden rausgerechnet aus diesem Bedarf, aber es ist diese Grundsicherung, ja.
Genau. Ich finde das ja krass, dass da immer noch was überbleibt.
Naja, das wird halt, also natürlich wird man, wenn man regulär sagt, so, in diesem Monat da oder in jedem Monat darf ich 1,62 Euro für das und das ausgeben, ja, und für das und das, wenn das genau gemacht wird, wie das vorgeschrieben ist im Warenkorb, dann bleibt nichts übrig. Aber wenn man zur Tafel geht oder zu irgendwelchen sozusagen Läden, wo man gegen Vorlage eines solchen Ausweises auch billiger, die Sachen billiger, die Restposten billiger kriegt und so, wenn man sich Sachen schenken lässt und sie dann verkauft, also was weiß ich, ein Fahrrad schenken von irgendeinem Flüchtlingshelfer und das ist dann plötzlich weg, dann kommt schon was zusammen. Oder halt, ja, was weiß ich, Schwarzarbeit, das ist ja eben auch, das ist halt wirklich ja auch ein Grund, warum man die diese strenge Arbeitsregelung für Asylbewerber auch aufheben sollte. Erstens, damit denen nicht zu langweilig wird, und zweitens, weil man die Arbeit braucht. Aber wenn sie es eben nicht dürfen und trotzdem machen, ja, dann spart man sich schon die Steuer dafür. Genau. Also es läuft natürlich auf staatlicher Seite eine ganze Menge falsch. Aber dass man Schlupflöcher stopft im Sinne zum Beispiel der Bezahlkarte, das ist eigentlich schon ein Fortschritt. Wobei man natürlich auch immer sagen muss, wer ist dafür, wer ist dagegen. Natürlich werden die großen Supermarktketten vollkommen dafür sein für die Bezahlkarte, weil dann tatsächlich bei ihnen in der Kasse mehr von dieser Bezahlkarte landet.
Genau. Und auf dem Markt wird es halt schwierig.
Genau, Markt, irgendwelche Wochenmarkt, doch wahrscheinlich auch, die werden ja auch Kartenlesegeräte.
Inzwischen kann man, glaube ich, auch überall auf dem Markt mit Karte bezahlen, ja.
Ja.
Eine Sache noch, bevor wir, ich hab heute nicht so viel Zeit, wir haben letzte Woche, und da möchte ich jetzt, keine Korrektur oder sowas anbringen, aber wenn wir jetzt in die Kategorie mal reinrutscht, wir haben letzte Woche ein großes Thema, was mir auffiel, als du mir die Überschrift schicktest. Ich möchte übrigens hier an der Stelle nochmal den Kollegen Lucke loben, der immer unsere Überschriften und unsere Folgentexte schreibt. Erstens für den Begriff, was hast du geschrieben?
Paläokonservativ.
Paläokonservativ, da habe ich mich sehr drüber gefreut. Das ist ein sehr schönes Wort. Paläokonservativ, super. Und dann AfD-Suropor. Wir haben überhaupt nicht über den ESC gesprochen. Es ist zwar eigentlich überhaupt nicht unser Thema, aber andererseits nicht, es ist ein hochpolitisches Thema. Vielleicht können wir den aus, jetzt nicht wie Deutschland abgeschnitten wird und dass da eine österreichische Diva Europa, da ist mir alles scheißegal. Mich interessiert der ESC null. Das letzte Mal, dass ich einen ESC geguckt habe, das war 2010, als Lena Meyer-Landrut den gewonnen hat. Und da habe ich auch nicht wegen der Musik geguckt. Aber ansonsten interessiert mich
das. Diese Bemerkung übergehe ich mal wieder
ganz selbstverständlich. Deswegen habe ich sie ja gesagt, damit du sie übergehen kannst. Es war eine hochpolitische Veranstaltung.
Ja, ach, ehrlich gesagt, eigentlich müsste man den ESC inzwischen umwidmen. Also es geht gar nicht, also um Musik geht es schon lange nicht mehr. Die das Musik ist eintönig, die ist gleichförmig.
Genau.
Die ist keine, also früher war es ja so ein ESC-Hit lief dann im Radio rauf und runter. Das ist nicht mehr so, weil sie nicht mehr unterscheidbar sind oder weil es egal ist. Was man aber machen könnte, ist das in eine Europameisterschaft der Licht- und Tontechnik oder vor allem der Lichttechniker oder der Show, wie sagt man da, Bühnentechniker umzuwandeln. Europameisterschaft der Bühnentechniker, weil diese ganzen Shows, die da geboten werden, das ist ja eher was Optisches.
Also ja, wobei, wenn man sich ein bisschen mit Lichttechnik auskennt, ist das jetzt auch kein Hexenwerk, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, aber das ist ja oft eben das Ziel, mit kleinen Mitteln große Effekte zu erzielen. Das ist ja legitim auch. Und da könnte man durchaus, also quasi eine Jury aus Licht und also aus genau. Bühnentechnikern dahinstellen und sagen, so, wir aus Deutschland sind jetzt der Meinung, da war zu wenig Albert Speer drin, also null Punkte.
Genau.
Das ist so die Dinger, wir brauchen mehr Strahler, die in den Himmel strahlen und so. Also das kann man ja alles, also das wäre für mich ein sinnvollerer Wettbewerb.
Apropos. Muss mal ein kleiner Exkurs. Ich kriege ja Panik langsam. Und zwar möchte mein Bruder ja unbedingt seine Nebelmaschine einsetzen im Sommertheater, weil wir so einen Effekt, egal. Ich bin da dagegen, weil die meisten Nebelmaschinen, die funktionieren so unzuverlässig. Die lassen zwischendurch immer mal wieder Nebel raus. Ja, und dann in dem Moment, wo du sie brauchst und auf den Knopf drückst, da laden sie gerade auf.
Ja.
Und jetzt hat mein Bruder aber rausgekriegt, wusstest du, dass es kalte Pyrotechnik gibt?
Aha. Nee.
Ich krieg Angst, dass mein Bruder sich den Scheiß irgendwie besorgt und den musst du ja da nicht anmelden. Also wenn wir normalerweise mit Pyrotechnik im Sommertheater arbeiten, müssten wir das anmelden und dann wäre die Auflagen 30 Mal so hoch und deswegen haben wir, also ich habe da A, nie drüber nachgedacht, weil ich das für kompletten Quatsch halte und B, aber jetzt hat mein Bruder wohl rausgekriegt, dass es gibt kalte Pyrotechnik. Also die irgendwie so Effekte, Feuereffekte macht, die aber kalt sind. Ich krieg Angst, aber es ist Gott sei Dank nur noch eine Woche Zeit.
Zum Thema Bühnennebel fällt mir immer ein schöner Spruch ein. Wenn der Regisseur nichts weiß, nimmt er etwas Trockeneis.
So.
Halt, okay. Ich glaube, das nimmt man inzwischen tatsächlich nicht mehr.
Nö,
weil halt, aber früher hat man eher Trockeneis genommen als Bühnennebel.
Ja, aber Bühnennebel ist ja eigentlich viel, viel konzentrierter. Und,
ja.
Na, und es ist auch konzentrierter einsetzbar. Trockeneis ist da und
ja.
Verdampft. Und das kannst du ja nicht stoppen und nix.
Genau, das dauert dann eine Weile, bis es weg ist.
Ja. Genau. Nochmal zum ESC. Ja, aber zum Beispiel der russische Beitrag, also der israelische Beitrag wurde ausgebuht und als die Russen noch teilgenommen haben, aber schon der Ukraine so, dann wurden die ausgebuht. Und das wird ja dann immer rausgeschnitten, mittels KI inzwischen, ja. Können die diese Buh-Rufe im Fernsehen, können die so rausschneiden?
Ach so, live quasi, live rausschneiden.
Ja, ja. Ja. Die können das live rausschneiden, das geht inzwischen. Du kannst per KI bestimmte Geräusche, quasi Frequenzen rausfiltern.
Ja, letztlich ist es ja fast so, wie wenn, man könnte ja sagen, ja, mach doch ruhig Playback und dann wird einfach gar kein Originalton eingeblendet, sondern nur Playback oder vielleicht noch ein paar Jubler, aber die müssen ja nicht echt sein, sondern
so wie man das bei amerikanischen Sitcoms macht. Die amerikanischen Sitcoms, weil man sagen, diese eingespielten Lacher, die sind gar nicht eingespielt. Amerikanische Sitcoms werden vor Live-Publikum aufgezeichnet. Fast alle. Also zumindest die sogenannten Vor-Kamera-Sitcoms, also die meistens in einem Raum spielen, in einem Wohnzimmer, in einer Küche, ja, sonst irgendwas. King of Queens, Eine schrecklich nette Familie, Two and a Half Men, Big Bang Theory, das sind sogenannte Vor-Kamera-Sitcoms, die sozusagen auf einer Bühne, die werden auf einer Bühne ja, quasi gespielt.
Ja, wie Theater, ja.
Genau.
Boulevard-Theater, ja.
Wie Theater. Und die Lacher sind original. Im Amerikanischen.
Ja.
In der Synchronisation musst du ja die komplette amerikanische Tonspur totlegen. Also auch da kommen die Lacher dann logischerweise, also die Synchronsprecher ist schon, aber die bezahlen ja nicht nochmal 200 Leute, die dann original auf Deutsch mitlachen. Die kommen dann aus der Konserve.
Aber war das nicht, also man nennt es im Amerikanischen, sagt man ja canned laughter, also eingedoste ja. Lacher.
Ja, nein, das gibt es manchmal.
Gibt es manchmal.
Manchmal wird das gemacht bei Serien, die nur so semi-lustig sind,
ja,
wo das dann noch mit draufgepackt wird. Aber die Sitcoms, von denen ich eben gesprochen habe,
ja,
die sind vor Live-Publikum. Zum Beispiel auch Hör mal, wer da hämmert.
Ja, oder lustig Alf oder so, diese typischen genau. 80er-Jahre-Dinger.
Nein, Alf tatsächlich.
Alf nicht.
Alf nicht, weil ganz
ach, die
oft,
hatten ja technisch mit der Handpuppe,
genau,
das hätte man
also
nicht spielen
das
können.
War, und darum ist zum Beispiel einer der Gründe, also der Schauspieler von Willy, Max Wright, der ist ja auch vor 10 Jahren, glaube ich, tragisch an Krebs und Drogensucht und so gestorben. Und das war ja eigentlich ein hochsensibler Theaterschauspieler und hat das quasi nur gemacht, um Geld zu verdienen. Und er sagt, das war die schlimmste Schauspielerfahrung seines Lebens, weil der musste, so ähnlich wie Liam Neeson in Star Wars Episode 1, der immer nur mit einem Ball geredet hat, also mit so einem Tennisball,
ja,
und hinterher Jar Jar Binks eingefügt wurde, hat Willy Tanner gesagt, der hat mit, weil der hat ja den Puppenspieler gesehen.
Ja.
Er lag ja vor ihm und der hat immer die ganze Zeit und musste ernsthaft mit einer Stoffpuppe spielen. Er sagte, das ging eine Staffel, ging das ganz gut, aber in der vierten Staffel sagte, hat er im Prinzip einen Nervenzusammenbruch gehabt. Er sagte, dafür ist er nicht Schauspieler geworden.
Naja, andererseits doch, man muss das
ja,
spielen.
Ja, muss das, er hat es ja auch super gemacht. Ja. Und Alf zum Beispiel wurde halt nicht vor Live-Publikum
ja,
aufgezeichnet,
genau,
damit die den Puppenspieler nicht sehen. Aber das war ein Sonderfall.
Aber das ist ja eine der bekanntesten Sitcoms und da hörte es sich ja manchmal tatsächlich so an, wie eingespielt, also wie gefaked.
Da war es das tatsächlich auch. Ich
ja.
glaube, das ist so eines der prägnantesten Beispiele dafür, dass im Amerikanischen auch, was, Dosed Laughter?
Canned, Dosed, nee, Canned Laughter, also C-A-N-N-E-D.
Ja. Genau, Canned, genau. Während es aber, wie gesagt, wenn ihr Sitcoms auf Streamingdiensten guckt oder so, könnt ihr ja auch mal auf die Originalspur umschalten und da hörst du, dass die Lacher echt sind. Bei Hör mal, wer da hämmert zum Beispiel, also hier Tooltime, Tim Taylor, da ist es ja tatsächlich so, da siehst du das Live-Publikum sogar, denn jedes Mal, wenn die nach Tooltime, also in die Sendung Tooltime umschalten, das Publikum, was man da sieht, das ist das Publikum, was zur Aufzeichnung dieser Folge von Home Improvement
ja.
oder Hör mal, wer da hämmert, da sitzt. Soviel zu dem Exkurs. Timon, hast du noch irgendwas zur letzten Folge?
Ich habe noch zwei Nachträge und zwar in Potsdam ist der Oberbürgermeister tatsächlich jetzt abgewählt worden, Mike Schubert, und zwar ganz knapp, also zwar waren 68% gegen ihn der Abstimmenden, aber das Quorum von 25% ist wirklich nur um 400 Stimmen überschritten worden. Das war also
Moment, wie ist das Quorum? Müssen 25% teilnehmen oder muss die Anzahl der Stimmen, die das Ergebnis betragen, über 25%?
Nee, das wäre ja, absurd, wenn man eigentlich gegen die Abwahl ist und teilnimmt und dadurch mithelfen würde, dass das Quorum erreicht. Nein, es geht wirklich nur um die, in dem Fall um die Ja-Stimmen, weil man gefragt hat, soll der abgewählt werden?
Ja,
also wer
okay,
gegen
genau.
ihn war, musste mit Ja stimmen.
Okay.
Und das ist knapp überschritten worden. Und das war ja immer die Frage, ob das erreicht wird. Weil
das heißt, du hast gesagt, 68% Ja-Stimmen und das waren 25%. Also sind logischerweise knapp 32%.
Ja, Wahlbeteiligung waren ungefähr 37%.
Halt, so. Ich wollte es mir doch gerade selber ausrechnen. Mein Gott, ist das unangenehm. Das kann man ja dann an der Stelle machen. Egal, weiter.
Das und das Bundesverfassungsgericht, da haben wir gesagt, da gibt es zurzeit eben, weil im Bundestag die Zweidrittelmehrheit schwer zu erreichen ist, gibt es ja diesen Mechanismus, dass das Bundesverfassungsgericht erst aktiv wird, und zwar gibt es verschiedene Regeln, also einen Monat nach Ende der Amtszeit, die ja schon Anfang Dezember des einen Richters endete, dann soll der Wahlausschuss des Bundestages das Bundesverfassungsgericht auffordern, einen Nachfolgekandidaten oder einen Vorschlag zu machen. Das ist auch geschehen im alten Bundestag. Und jetzt, letzte Woche gab es einen Vorschlag, also von drei Leuten, das Verfassungsgericht selber hat eben 3 Juristen vorgeschlagen, um diese Stelle zu besetzen. Und jetzt gibt es noch weiter eine Frist, dass nach weiteren paar Monaten also nach weiteren 3 Monaten kann jetzt das andere Verfassungsorgan, also der Bundesrat, kann tätig werden und diese Person wählen oder auch andere, das muss nicht der vorgeschlagene sein. Und das heißt, nach jetzigem Kalender könnte der Bundesrat dann im September zum allerersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik quasi fürs andere Verfassungsorgan einspringen und einen Richter wählen. Das ist interessant, vor allem, weil in der Zwischenzeit 2 andere Stellen auch frei werden. Also da ist viel zu tun. Am Ende sitzt da ein Richter allein und muss die AfD verbieten, weil im Bundestag keine 2-Drittel-Mehrheit zustande kommt. Also das ist aber auch da zeigt sich, Juristen haben alle Zeit der Welt.
Genau. Okay.
Wir nicht, deswegen machen wir jetzt Schluss.
Genau, weil ich habe heute noch Probe. Wir hören uns am Montag höchstwahrscheinlich. Nein, wir hören uns am Montag auf jeden Fall. Die Folge wird vermutlich nicht ganz so lang, weil es da letztendlich nur um die Wahl des polnischen Präsidenten geht. Aber immerhin.
Ja.
Uns ist es eine Sonderfolge wert. Wir hören uns am Montag wieder. Bis dahin wünsche ich dir eine schöne halbe Woche. Schönen Herrentag. Sauf nicht so viel.
Ja.
Und bis Montag. Tschüss.